Herzlich willkommen zu In die Tiefe, ein IBM-ExpertInnen-Talk, dem Podcast zu Themen und Trends rund um Digitalisierung.
Wir werden auf dieses und das vergangene Jahr als den Augenblick zurückblicken, in dem die Welt mit voller Kraft in das digitale Jahrhundert eingetreten ist. Das hat Arvind Krishna, Chairman und CEO von IBM, erst vor kurzem erklärt. Man könnte also quasi sagen, die Rechenzeit des digitalen Zeitalters beginnt so wirklich richtig erst jetzt. Fragt man deutsche UnternehmerInnen, dann sind sich rund 80% sicher, KI wird in den nächsten 10 Jahren die Welt gravierend beeinflussen. Allerdings nur ein Viertel von ihnen ist dafür auch gut aufgestellt. Das geht jedenfalls aus einer aktuellen Bitkom Research Umfrage hervor und damit entgeht Unternehmen eine wirklich große Chance. Wir sprechen heute im IBM-Podcast in die Tiefe, welche Erwartungen hinter dem Buzzword KI stecken, wie Unternehmen das Thema KI erfolgreich angehen können und dabei ein Minimal Viable Product hilft, KI-Projekte effizient auf den Weg zu bringen. Meine Gesprächspartnerin Marlene Heinrichs. Schön, dass wir uns heute hier austauschen, Marlene.
Hi, danke. Freue ich mich sehr drauf.
Ja, um uns vielleicht noch kurz vorzustellen, uns verbindet ja so einiges. Wir sind nämlich beide Volkswirtin, die es beruflich dann doch ins industrielle Umfeld verschlagen hat. Dich hat's in die Großstadt Berlin-Neukölln gezogen, mich aufs Land, an den Bodensee. Und du arbeitest ja seit 8 Jahren für IBM, leitest mittlerweile das MVP-Team für die Dachregion. Ich hingegen bin selbstständig als Dozentin, Keynote-Speakerin und Journalistin, aber uns beide treibt begeistert aus verschiedenen Perspektiven das Thema Digitalisierung und KI an. Und diese beiden Perspektiven, die bringen wir heute beide hier auch zusammen. Und ich würde gerne mit einer Frage starten, die ich eigentlich, ja, fast jeder KI-Expertin oder Experten ganz gerne immer erstmal stelle, und zwar die Gretchenfrage. Wenn von KI die Rede ist, dann taucht nämlich ganz schnell auch die Frage auf, welches langfristige Potenzial eigentlich in KI steckt. Und da gibt es quasi zwei Lager. Die einen, die vorhersagen, dass die Superintelligenz kommen wird, die unsere menschliche Intelligenz erreicht oder sogar überrundet. Und dann gibt es noch das andere Lager, die das für unwahrscheinlich halten. Zu welchem gehörst du? Kommt die Superintelligenz ja oder nein und warum?
Ja, Wahnsinn, tolle Frage. Superintelligenz, da sträube ich mich ein bisschen vor. Ich wette darauf, dass künstliche Intelligenz in all unseren Aspekten des täglichen Lebens und Arbeitens Einzug erhalten wird und den Menschen da unterstützen wird, aber zu keinem Zeitpunkt den Menschen überrundet oder gar intelligenter wird als der Mensch. Denn schlussendlich ist es ja auch etwas Menschengemachtes, eine KI zu haben. Es handelt sich ja am Ende um Algorithmen, die aufgesetzt werden, die trainiert werden, die von Menschen erfunden werden. Und vor dem Hintergrund, wenn man es richtig macht, dann wird es einen unglaublichen Nutzen daraus geben. Aber nein, keine Superintelligenz, die schlauer ist als wir selbst.
Ja, dann sind wir uns einig. Ich sehe das auch so. Ich setze da immer so ein großes Fragezeichen hinter Elon Musk und Bill Gates, die das ja quasi prophezeien, dass die kommt. Aber wenn man jetzt mal so die robusteste KI-Infrastruktur der Welt anschaut, dann ist das einfach Watson von IBM. Und Watson benötigt mindestens 40 Minuten, um eine Sekunde menschlicher neuronaler Aktivität nachzuahmen. Ja, also da sieht man mal, wie weit wir eigentlich noch davon entfernt sind. Und laut führenden Forscher von der University Manchester können wir selbst mit 1 Millionen Prozessoren ja nur 1% der Größe des menschlichen Gehirns erreichen. Also, und das nur bei einer Menge vereinfachten Annahmen. Da sind wir also noch wirklich weit davon entfernt. Aber wir sind auf jeden Fall bei den Hoffnungen an KI. Und wenn wir jetzt mal ins unternehmerische Umfeld schauen, was ja auch dein berufliches Umfeld ist und wo du uns eine Menge Insights bieten kannst, dann wissen wir, okay, dass KI relevant ist, das haben die meisten erkannt. Wobei ja gerade auch bei kleinen Unternehmen da oftmals noch das Problem besteht, dass sie den Bedarf noch nicht sehen. Anscheinend sind das rund 40%. Aber was würdest du denn so sagen aus deiner Erfahrung? Was erwarten Unternehmen oder MitarbeiterInnen denn vor allem von KI? Wie hast du das so erlebt?
Ja, also als würde das eine große Schere sein, so erlebe ich das. Es gibt auf der einen Seite die Menschen, die sagen, KI, das wird sich nicht wirklich etablieren, da werden wir einzelne Anwendungen haben, aber ich mache weiter wie Business as usual. Davon gehen wir nicht aus. Wenn wir auf die andere Seite der Medaille gucken, dann gibt es im Prinzip die Menschen, die glauben, dass KI alles automatisiert und wir am Ende nicht mehr arbeiten müssen. Auch da zwischen, also wie so häufig, liegt die Wahrheit in der Mitte, wenn man mich fragt.
Ja, es war ja die letzten 1-2 Jahre, hatte ich noch das Gefühl, war oft auch so ein bisschen die Diskussion gewesen, dass das so angstgetrieben ist. Hast du ja gerade auch angesprochen, dass sie ihre Arbeitsplätze verlieren würden. Ich habe den Eindruck, das hat sich ein bisschen gelegt.
Ja, also das geht mir auf jeden Fall auch so, weil man mit der zunehmenden Erfahrung, mit den ersten KI-Systemen, mit den ersten, ich sag mal, auch größeren Umgebungen, die produktiv sind, feststellt, dass nicht KI den Menschen ersetzt, sondern dass sich die Tätigkeit, die man ausführt, verändert. Während man früher, ich meine, in der Finanzbranche ist es immer leicht darzustellen, während man früher dann auch wirklich mit Finanzmarktanalysten die Excel-Listen rauf und runter gewälzt haben und daraus smarte Schlüsse gezogen haben und auf der Basis vielleicht dann Investitionen tätigen, ein typisches, ich sag mal, Berufsbild hatte, ist das Berufsbild heute anders. Man kann smarte, intelligente Systeme mit Informationen füttern und aus diesen Informationen, die im Prinzip werden Analysen erstellt. Aber diese Analysen und das Füttern des Systems, das muss ja auch jemand tun. Und der muss auch da drauf gucken und schauen, ob das zum richtigen Schluss am Ende der Veranstaltung kommt. Und dazu braucht man nach wie vor Menschen. Und diese Menschen haben aber ein anderes Profil. Also ich bin jetzt nicht mehr der Analyst, der die Excel-Liste liest, analysiert und Bewertung fällt, sondern ich bin derjenige, der das System versteht, der das System aufsetzt, der das System auch immer weiter anreichert mit neuen Informationen, mit neuen Daten, die man anbinden kann, mit neuen Dateien, mit ganz anderen Aspekten, die vorher vielleicht nicht möglich waren. Und dann kommt am Ende was Intelligentes bei raus, aber auch das Ergebnis muss einer stetigen Überprüfung unterliegen.
Ja, über den Prozess, über den reden wir dann gleich auch nochmal, aber ist auf jeden Fall so, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen jetzt schon auch die Hoffnung haben, dass AI ihr Arbeitsleben einfach auch ein bisschen effizienter gestaltet, ja, sie auch entlastet und Arbeit auch abnimmt. Ich fand es ganz witzig, ich hatte eine Studie gelesen, in der stand, dass gleichzeitig nur 17,9% der Befragten denken, dass ihr Arbeitgeber dafür die nötigen Kompetenzen hat. Also oft hört man ja, es ist irgendwie so umgekehrt, den Mitarbeitern fehlt die Kompetenz und da ist es umgekehrt. Nee, Arbeitgeber bringen die nicht mit. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, wobei das eine, glaube ich, das andere bedingt. Der Arbeitgeber ist natürlich für das Einstellen und das ganze Recruitment verantwortlich und muss da natürlich auch mit der richtigen Kompetenz die richtigen Menschen finden. Und erst dann fühlt man sich im Team natürlich richtig aufgesetzt. Ist auch ganz genau einer der Aspekte, die mir und meinem Team jeden Tag quasi über den Weg laufen. Und weswegen wir unser Team überhaupt aufgesetzt haben, um genau solche Situationen zu identifizieren und auch transparent zu machen bei unseren Kunden.
Sehr gut. Auf diese Anwendungsbeispiele, wie geht man überhaupt vor, um das rauszufinden, gehen wir auch gleich noch ein. Wir hatten ja auch auf LinkedIn einen Aufruf gemacht, den wir dann auch gleich mit einsetzen werden. Aber zunächst auch noch mal, was hast du denn erlebt? Was sind denn tatsächlich die Anwendungsfälle, warum KI in Unternehmen eingesetzt wird? Was ist da deine Praxiserfahrung? Geht es da hauptsächlich dann um Optimierung von Prozessen oder ist es eher Effizienz oder tatsächliche Eröffnung neuer Märkte, Geschäftsmodelle? Was sind die häufigsten?
Also die Treiber in der IT selbst sind Kostentreiber. Ich persönlich Meinung Marlene sozusagen, bin davon überzeugt, dass wir auf das ganze Thema Innovation stärker gucken müssen. Denn es gibt ja nach wie vor gute Theorien, der First Mover captured quasi den Gesamtmarkt. Und vor dem Hintergrund ist das sicherlich eine vielfältige Situation. Jedes Unternehmen hat da eigene Treiber, warum sie AI einsetzen möchten. Neben den Kosten, das ganze Thema Innovation treiben, das ganze Thema Prozessautomatisierung, aber auch das Thema Knowledge Transfer. Also wir sehen ja auch, dass die geburtenstarken Jahrgänge, die viel Wissen haben, künftig irgendwann in Rente gehen werden und dass wir das gar nicht so nachskillen können. Und dass es natürlich wichtig ist, dass das Wissen von denen beispielsweise im Unternehmen bleibt. Und genau solche Aspekte sind im Prinzip die Treiber für Unternehmen.
Das heißt, du siehst da eigentlich noch viel Potenzial, das unausgeschöpft ist quasi so. Das ist ja schon fast ein bisschen Klischee, oder? Dass die Deutschen oder im deutschsprachigen Raum, da geht's immer, wir sind immer stark drin, möglichst die Prozesse zu optimieren.
Ich sehe da noch unglaublich viel Potenzial, allerdings sehe ich da auch noch unglaublich große Hürden. Also ich sage mal, KI, AI umsetzen und realisieren zu wollen, das ist sicherlich eine hehre Aufgabe, das Ganze. Das ist aber keine Blackbox. Also das kommt ja nicht von ungefähr und ich sage, ich mache morgen AI und auf geht's, Stecker in die Steckdose und mein Unternehmen ist smart und intelligent, sondern ganz im Gegenteil, bevor ich AI-Anwendungen in meinem Unternehmen wirklich produktiv einsetze, muss ich richtig viel Vorarbeit leisten und diese Vorarbeit zu leisten, um dann meine Use Cases auch realisieren zu können, da steckt der Teufel im Detail. Und genau diese kleinen Teufel sind unsere Aufgabe, die mit Unternehmen rauszufinden.
Wenn das Potenzial nicht ausgenutzt wird, was würdest du sagen, woran liegt das? Also fehlt es da an Vorstellungskraft, fehlt es an Methodik? Wo siehst du die Probleme?
Das ist sicherlich der Aspekt des Skills in der Firma, aber auch der verfügbaren Daten, auch in Verbindung mit dem ganzen Thema Datenschutz. Welche Daten darf ich verwenden? Welche Daten will ich verwenden? Auf Basis der verfügbaren Daten und der Skills in Kombination ergeben sich dann noch ganz weitere Aspekte, wo im Prinzip nachgearbeitet werden muss.
Wenn wir jetzt einfach mal ein Beispiel nehmen. Wir hatten auf LinkedIn ja die Möglichkeit geboten, dass Themen und Fragen gestellt werden können, die wir dann auch diskutieren und einbringen. Und ich habe mir da diesen einen Fall rausgesucht. Kleines Unternehmen im Freizeitgastgewerbe, wahrscheinlich ein Saisonbetrieb, vermutlich keine IT-Abteilung. Datenbanken sind vielleicht auch noch nicht für alles vorhanden und auch noch unstrukturiert. Dann wahrscheinlich auch noch Personendaten von Kunden, also Gästen, die auch unter die DSGVO fallen. Ja, das ist irgendwie auch verständlich, dass man da erstmal orientierungslos ist, wie man eigentlich anfangen kann. So, und jetzt kommst du, Marlene, und sagst, okay, hold my beer. Wie gehst du vor?
Ja, da hast du jetzt schon ziemlich viele Punkte adressiert. Wir bedienen uns da häufig einem Framework, das nennen wir zu Neudeutsch KI-Leiter, also quasi die Leiter, die Treppe zur künstlichen Intelligenz, schlicht und ergreifend, um eine Guideline unseren Kunden an die Hand zu geben, um auch eine Diskussionsbasis zu haben und um Schwächen und Stärken aufzuzeigen. Die KI-Leiter, ich versuche das mal ganz kurz zu skizzieren, die besteht in allererster Linie aus 4 Schritten. Und das basiert auf dem Sammeln, also in Bezug auf Daten, Sammeln von Daten, dem Organisieren von Daten. Und erst dann, wenn ich beides getan habe, kann ich in den Daten wirklich intelligente Schlüsse ziehen, sprich der ganze Layer, was Analysieren angeht. Und wenn ich das erfolgreich gemacht habe, dann kann ich irgendwann den AI-Case in meinem Unternehmen etablieren und damit dann sozusagen auch für Akzeptanz im Unternehmen für AI sorgen. Diese Leiter, die soll quasi einfach sinnbildlich dafür stehen, dass man unten anfängt und sich nach oben arbeitet. Und jeder Schritt für sich ist ein Schritt, der sicherlich niemals zu 100% abgeschlossen ist, aber wo man trotzdem mit Schritt 1 anfangen muss, denn wenn ich meine Daten nicht sammle, kann ich sie nicht organisieren und wenn ich keine Daten habe, kann ich sie nicht analysieren, egal wie intelligent ich das System machen möchte. Und wenn ich keinen Anwendungsfall habe, dann kann ich ihn nicht mit Nachhaltigkeit im Unternehmen etablieren.
Jetzt ist es ja aber so, dass man sagt ja, die Datenqualität, mit denen ein KI-System trainiert wird, ist auch entscheidend dafür, wie gut das System nachher beim Einsatz in der Praxis ist. Jetzt braucht man möglichst repräsentative Daten. Das kann man aber gar nicht immer beurteilen, ob die vorliegenden Daten repräsentativ sind. Dann sind sie vielleicht auch noch unstrukturiert, ja? Also das ist ja doch so ein typischer Fall, oder?
Ja, das ist sogar unser liebster Fall. Also rein strukturierte Daten, die sind etwas einfacher zu managen, wenn auch gerne in großen Mengen vorhanden. Bei unstrukturierten Daten kommt dann sozusagen die Kür. Also bringen wir strukturierte und unstrukturierte Daten jeder Couleur irgendwie zusammen, sehen wir besonders hohe Benefits. Und vor allen Dingen bei der Analyse von unstrukturierten Daten schaffen wir Erkenntnisse, die vorher nicht unbedingt auf der Hand lagen. Und das ist ja etwas, was wir mit den KI-Systemen erreichen wollen. Also KI wird ja gerne eingesetzt für das Schaffen von neuen Erkenntnissen und das Schaffen von Zusammenhängen, die vorher total intransparent waren. Und vor dem Hintergrund soll das System als solches natürlich unglaublich viel mehr Transparenz schaffen.
Das klingt allerdings auch aufwendig und damit auch ziemlich teuer, ja, weil das ist ja eigentlich auch das, was so die meisten Kosten ausmacht beim KI-Projekt. Man sagt ja so, 80% ist nur Daten aufbereiten.
Ja, also es muss wahrscheinlich nicht unbedingt teuer sein. Da muss man sich jetzt im Konkreten den Business Case angucken. Das ist sowieso etwas, wo man anfängt. Also man fängt nicht da an und sagt, ich mache jetzt KI. Wo ist mein Business Case? Sondern ich habe einen Business Case, hinter dem ich einen Benefit erwarte und vermute, den es wert ist, wirklich auf den Prüfstand zu stellen. Und wenn ich das tue, dann kommt eventuell ein System dabei raus, die Lösung des Anwendungsfalls dabei raus, den ich im Idealfall mit AI oder KI lösen kann. Das Ganze funktioniert aber nicht umgekehrt. Und wenn ich jetzt meinen Business Case wirklich auf den Prüfstand stelle und dann sage, okay, wie viel kostet mich das? Dann hattest du schon erwähnt, ja klar, Sammeln und Organisieren der Daten, das ist relevant. Im Idealfall ist man da als Unternehmen schon dran. Wenn nicht, dann muss man sich dem Thema widmen. Dazu braucht es Know-how im eigenen Unternehmen. Aber auch da gibt es natürlich unterstützende Tools, die einem dabei helfen können. Und die Frage ist einfach, hat man ausreichend Daten? Wenn man nicht ausreichend Daten hat, welche Daten könnte man eventuell generieren? Wie werden diese erfasst? Wie werden diese analysiert? Kann man vielleicht bei Drittanbietern Daten hinzukaufen? Oder, was aus meiner Sicht ganz häufig unterschätzt wird, ist der Aspekt, dass die öffentliche Hand auch sehr weitreichende Daten zur Verfügung stellt, die man online einbinden kann.
Ja, und der automatisierte Zugriff auf solche Daten, gerade jetzt auch in der Verwaltung, da habt ihr ja jetzt eine neue Innovation.
Mein Team verantwortet ein relativ großes Spektrum an Technologie und damit natürlich auch viele Use Cases, die wir abbilden können. IBM hat in diesem Jahr, beziehungsweise auch schon seit längerem, die Strategie, dass wir unsere Softwareprodukte versuchen, so zu bundeln, dass sie für den Kunden leichter konsumierbar werden. Und da gucken wir als Team gerne auf das Thema Cloud Pak for Data, weil in dem Cloud Pak for Data, das ist so eine Art, man muss sich das vorstellen, wie so eine Suite, in der man sich, wie so eine Software-Suite, in der man sich bedienen kann und die Dinge sich zur Hand nimmt, die man braucht. Und die schließen eben auch den Sammeln- und Organisieren-Layer ein, damit man darauf dann entsprechend seine KI-Use-Cases auch realisieren kann. Was aber am Ende als Produkt dabei rauskommt und wie wir den Business-Case mit dem Kunden gemeinsam lösen, das ist am Anfang der Diskussion in der Regel total offen. Denn die Kundenlandschaft ist da wirklich unterschiedlich. Also ich hatte jetzt Kunden, die haben mir erklärt, sie könnten ausschließlich on-premise arbeiten, sprich im eigenen Rechenzentrum oder auf eigener Infrastruktur, wo wir wirklich auch dann Software installieren müssen. Ich hatte aber auch schon Kunden, die haben mich angerufen und wollten mit uns Business Cases umsetzen. Die hatten gar kein IT-Department. Und die freuen sich natürlich, wenn sie in der Cloud arbeiten können und dürfen.
Ja, klar. Ja, vielleicht hast du insgesamt auch mal ein Beispiel, wo du sagen kannst jetzt zum Beispiel öffentliche Hand, wo einfach ein Use Case war, der jetzt so viel besser funktioniert als vorher, dass das so ein bisschen anschaulicher wird.
Welchen Use Case nehme ich denn da? Also wir beschäftigen uns in der Regel, ich sage mal, mit 4, 5 Themen, die sehr häufig als Anfrage reinkommen. Was wir oft sehen, sind Anfragen Richtung Bildern, also wirklich visual Use Cases, wo man auf einem Bild etwas erkennen möchte. Da geht es dann sehr stark in die Richtung beispielsweise von der öffentlichen Hand, wo Luftbildaufnahmen existent sind und wo Dinge analysiert werden sollen, wie beispielsweise Häuser positioniert sind und wo noch Freiflächen existieren. Das ist ein Use Case, der in der Bildanalyse sehr weit verbreitet ist. Überhaupt alles, was Bilder angeht, wo man sinnvoll was rausfinden kann. Und da gibt es natürlich ganz, von ganz einfachen Bildern bis sehr, sehr komplexe Bilder. Also wir hatten auch mal die Anfrage von einem Futtermittelhersteller, der wollte Hunde erkennen und ob die übergewichtig sind oder nicht, um auf der Basis zu sagen, was das richtige Futtermittel ist. Das ist dann, das geht jetzt, glaube ich, technisch zu weit, das zu analysieren. Aber das ganze Thema Bild ist relevant. Dann ist das ganze Thema, was Sprache ist, also was Interaktion ist in Kundenkommunikation mit Webchat, mit der Einbindung von diversen Kommunikationstools. Ist egal, ob das jetzt ein WhatsApp-Frontend ist oder man über Facebook kommunizieren möchte oder doch über eine Telefonleitung. Aber die ganze Wissensdatenbank, die dahinter liegt, das ist das, was uns wirklich interessiert, wo wir mit dem Kunden Erkenntnisse daraus generieren, sowohl für interne Anwendungsfälle als auch für externe Kundenanwendungsfälle, also beispielsweise auch HR, Chatbots, internen Unternehmen, wenn die Unternehmen ein bisschen größer sind, sind so ein Klassiker, der irgendwie in unsere Richtung kommuniziert wird. Dann ganz viel das Thema OCR, sprich also beispielsweise PDF-Dokumente und Erkenntnisse aus PDF-Dokumenten gewinnen. Und dann haben wir so Anfragen, ja, wir haben jetzt hier 5 Kollegen, die machen das ganze Jahr über nichts anderes, als von PDF die Informationen in Excel umzuschreiben. Das zu analysieren und quasi zu automatisieren und auf der Basis dann erst eine Analyse zu fahren, das ist quasi der doppelte, das ist quasi eine Win-Win-Situation, wenn man zum einen den Prozess automatisiert mit KI, PDF-Analyse von Dokumenten und dann darauf noch Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist natürlich dann wirklich schön, weil der Business Case auch auf der Hand liegt. Was ich jetzt noch völlig außen vor gelassen habe, ist natürlich die Prozessautomatisierung im eigenen Unternehmen. Also es gibt ja, gerade bei Großkonzernen ist ja der Prozess etwas sehr Beliebtes, worüber ja auch die Mitarbeiter immer abstrakt sprechen. Und diese Prozesse quasi zu automatisieren und das Automatisierte daraus dann noch wieder intelligent zu machen, daraus versprechen wir uns einen hohen Nutzen. Das hängt aber unterm Strich dann tatsächlich sehr stark auch von dem Unternehmen ab und so weiter.
Ja, da finde ich ganz witzig bei der Optimierung von Prozessen. Das ist ja auch der häufigste Einsatz von KI derzeit, zumindest im deutschsprachigen Raum. Und da ist der aktuelle Einsatz anscheinend höher sogar als der potenzielle Einsatz. Also ja, liegt fast auf einem, 60,5 zu 60,1%. Ja, aber das ist so das, wo es definitiv schon erkannt wurde. Jetzt hat ja die KI, man sagt ja nicht nur eine Blackbox, was den Algorithmus angeht, sondern auch im Hinblick auf den monetären Wert. Aber es ist natürlich auch interessant, was bringt mir das monetär? Man sagt ja, allein für Deutschland mögliches Umsatzwachstum im laufenden Jahrzehnt, so ja, na 500 Milliarden Euro ungefähr, gibt's natürlich unterschiedliche Prognosen. Aber was würdest du sagen, was bringt's monetär?
Ich kann jetzt nicht eine Zahl rausputzeln lassen, denn das müssen dann, glaube ich, die Wirtschaftsweisen dieser Welt bewerten. Aber unterm Strich ist für mich eher die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich mich nicht zukunftsgerichtet aufstelle? Und das ist aus meiner Sicht die Basis, dass man als Unternehmen immer versucht, mit vorne dabei zu sein. Und dazu gehören natürlich die aktuellen Trends und eben auch die Technologien, die sich am Markt etablieren. Und wir sehen, dass AI sich zunehmend am Markt etabliert. Sprich, ich muss mir als Unternehmen überlegen, am Anfang sehe ich überhaupt den Return on Invest? Wenn ja, wie? Also ist vielleicht kein klassischer Return on Invest, mein System kostet 5 € und ich kriege 10 € zurück, sondern ich positioniere mich als attraktiver Arbeitgeber, ich erschließe ganz neue Geschäftsfelder, ich baue neue Kommunikationskanäle zu meinen Kunden auf. Diesen Kommunikationskanal beispielsweise kommerziell zu bewerten, das ist schwierig. Unterm Strich bin ich aber davon überzeugt, dass wenn man einen Business Case verfolgt und nicht einen technologischen Case, sondern wirklich einen Business Case, dann hat man da schon etwas im Kopf, was man erreichen möchte. Und das wird sich dann rechnen, auch wenn sich das vielleicht Stand heute noch nicht 1:1 wie in so einer klassischen IT-Investition. Ich kaufe 3 Stück Hardware und kriege raus, dass mein System funktioniert. Hm.
Ja, jetzt ist es trotzdem so, manche Projekte, die scheitern. Du sagst ja auch, Einführung Proof of Concept war gestern. Heute zählt MVP ist ja auch Teil deines Titels. Du bist Leaderin des MVP-Teams der Dachregion. Jetzt ist das vielleicht noch nicht allen Zuhörerinnen und Zuhörern Begriff, was MVP eigentlich bedeutet. Ausgeschrieben Minimal Viable Product. Kannst du uns das mal kurz erklären, bitte?
Ja, na klar, sehr gerne. Also zum einen, MVP kennen viele aus dem Fußball, da ist es der Most Valuable Player. Ich habe also ganz viele von diesen Most Valuable Players im übertragenen Sinne bei mir im Team. Denn meine Kollegen, mein Team, wir arbeiten gemeinsam mit dem Kunden Minimal Viable Products. Wir fokussieren Stand heute sehr stark auf das Thema Data Science, Artificial Intelligence und alles, was so IT-Automation und Business-Automation angeht. Das heißt aber erstmal nicht, dass MVPs nicht insgesamt auf dem gesamten Technologieumfang, Stack realisiert werden können. Wir fokussieren auf diese Themen, weil die einfach eine sehr hohe innovative Tragweite haben. Deswegen ist das so unser Steckenpferd. Mhm. Du hattest mich gerade gefragt, was ist der Unterschied zum POC?
Genau.
Beim POC steht die Technologie im Vordergrund. Da guckt man, welche Technologie wird jetzt einem Härtetest unterzogen und dann führt man den POC durch. Und das wird dann gemein ausgedrückt so ein bisschen im stillen Kämmerlein gemacht. Sprich, wir würden das den Use Case vom Kunden nehmen würden und den Nachweis führen, dass wir das technologisch umsetzen können. Das funktioniert in unserer heutigen Welt nicht mehr ganz so gut. Das liegt daran, dass die Technologie, die AI benötigt, ganz anders aufgesetzt ist. Das ist jetzt nicht mehr die Standardsoftware, die ich irgendwo installiere, sondern das ist ein Business Case, wo ich richtige Algorithmen trainieren, wo ich die Algorithmen richtig trainieren muss. Und das Ganze bringt auch dem Kunden nicht viel, wenn wir das für ihn machen und er dann das Produkt irgendwann in der Hand hält, wie wir das architekturell aufsetzen würden und er das nicht weiter betreiben kann. Und damit das nicht passiert, haben wir gesagt, wir sind ein Minimal Viable Product Team und was macht uns aus? Uns macht in allererster Linie aus, dass wir mit dem Kunden Hand in Hand, wir nennen das im Neudeutsch-Englisch Co-Creation-Modus arbeiten. Sprich, wir wollen nicht mehr selbst den Business Case nehmen und etwas Schlaues draus machen, sondern wir brauchen den Kunden, der mit uns gemeinsam an der Sache arbeitet und wir coachen den dann sozusagen technologisch, helfen ihm, Systeme aufzubauen, helfen, die Architektur zu entwickeln, das Setup zu gestalten, können eventuell relativ frühzeitig aufzeigen, wo in der KI-Leiter Herausforderungen zu erwarten sind. Und dann nutzen wir diesen MVP, um dem Kunden, gemeinsam mit dem Kunden eben zu erörtern, trägt der Business Case, wo sehen wir Herausforderungen, was müssen wir machen? Und wenn wir dann erfolgreiche MVPs realisiert haben, gucken wir natürlich liebend gerne, was ist darüber hinaus noch alles so möglich.
Das ist quasi auch so der IKEA-Effekt, sagt man ja, oder? Also mit dem Co-Creation, wenn ich was beigetragen habe, dann ist der Wert auch höher. Ist auch vertrieblich ziemlich clever.
Ja, also ich bei IKEA würde ich jetzt sagen, wir kommen dann auch noch nach Hause und helfen, die Möbel aufzubauen. Aber die Anleitung ist auch besser.
Man sagt da jetzt auch, der Unterschied zum Prototypen ist, Prototyp ist erstmal so ganz, nur so ein bisschen funktional und sonst nichts, macht eigentlich noch nicht wirklich richtig Spaß, ja. Und beim MVP ist es schon so, dass es von allem auch schon ein bisschen was hat. Also, dass es zwar noch nicht alle Funktionalitäten hat, aber eigentlich auch schon ein eigenes kleines Produkt ist.
Genau, also es ist auf jeden Fall ein kleines Produkt. Es kann auch leben, deswegen heißt es ja auch viable, aber eben minimal. Also wir wollen natürlich jetzt keine Riesenprojekte umsetzen. Wir haben den Auftrag, ganz klar, ich sag mal, Innovationsprojekte zu identifizieren und die schnell mit dem Kunden, mit der Hand am Arm sozusagen, zu realisieren, um zu zeigen, Wow-Effekt, cool, geht wirklich und von hier können wir weitermachen.
Und würdest du auch sagen, es ist billiger? Also ist ein MVP jetzt, weil die Gefahr des Scheiterns ist ja da. Ja, wenn ich kein POC mehr habe, ist die Gefahr auf jeden Fall da. Wie ist das jetzt auch von den Kosten?
Ja, also von den Kosten ist es, also in dem MVP-Engagement itself gucken wir uns das einfach gemeinsam mit dem Kunden an. Da haben wir von bis wirklich Anfragen. Da geht es irgendwie darum, 2 Stunden mal gemeinsam auf ein System zu gucken, zu trainieren und dann bei uns in der Cloud beispielsweise unsere Watson-Services zu verwenden. Das wäre überschaubar in der Investition, also sogar sehr überschaubar. In der Realität kriegen wir komplexere Cases und das wollen wir auch gerne, denn wir wollen natürlich auch wirklich umfangreiche Analysen und neue Innovationen mit unseren Kunden schaffen. Wie wir das im MVP darstellen, es hängt davon ab. Also da ist die Welt leider nicht schwarz und weiß, sondern grau schattiert, noch und nöcher. Und wir gucken dann, was bringt der Kunde beispielsweise schon mit? Welche Technologie ist vor Ort im Einsatz? Wie aufwendig wäre das, etwas Neues mit anzubinden? Sind die Schnittstellen existent? Gibt es vielleicht Open-Source-Produkte, auf die wir aufsetzen können? Hat der Kunde, ganz wichtig, eigene Skills im Unternehmen, die er mitbringen kann, wo er selbst auch schon ein Basisverständnis hat? Und das ist im übertragenen Sinne, könnte man sagen, haben wir hier gerade mit Grundschülern zu tun oder haben wir hier gerade mit Professoren der KI zu tun? Da trifft man alle Situationen an und das ist natürlich ausschlaggebend dafür, wie wir das Projekt gemeinsam umsetzen.
Ja, das ist ja auch genau das, wo Unternehmen dann sagen, das ist die Herausforderung quasi im nächsten Schritt. Also so die Optimierung, die Beibehaltung, die Erweiterung von der KI. Und das muss man ja auch ganz klar sagen. Das ist ja auch so, der Aufwand für so eine Modellüberwachung über den ganzen Lebenszyklus, der ist ja einfach auch riesig.
Der Aufwand für die Modellüberwachung im Lebenszyklus, ja, also der ist vor allen Dingen nie zu Ende. Man will ja sein System nicht starr irgendwie, erstellen und dann ist es fertig und dann sagt man, tata, jetzt funktioniert das. Ich habe da letztens eine Grafik zu gelesen, so sinngemäß, wir haben jetzt 3 Jahre lang das perfekte System aufgesetzt, jetzt läuft es eine Woche und dann steht das nächste Software-Release an. So ist es heute halt nicht mehr. Aber was man halt nicht aus den Augen verlieren darf, was aus meiner Sicht wirklich essentiell ist, der Skill ändert sich einfach. Wir brauchen für AI-Modelle einen anderen Skill an IT-Lern als das, was wir klassischerweise aus der herkömmlichen IT kennen. Und das sieht man aus meiner Sicht gut an den Use Cases, die wir mit den Kunden umsetzen. Denn es geht jetzt nicht mehr so sehr darum, Schnittstellen zu entwickeln und die Schnittstelle zu coden. Das muss natürlich auch noch geschehen, wenn nicht existent. Es gibt aber schon viel aus der Steckdose, was irgendwie als Adapter im übertragenen Sinne passt. Sondern wir brauchen Menschen, die die Systeme verstehen und die aus dieser KI-Blackbox ein nachvollziehbares System machen und das eben auch erklären können und auch artikulieren können, was kommt da rein, wie werden Entscheidungen gefällt, wie trainieren wir das System und was kommt dann für eine Entscheidung da hinten raus. Das ist, eine andere Brille, die man aufsetzt.
Ja, jetzt heißt ja auch, dass das M von MVP auch für Mindset steht. Ist auch so ein bisschen so ein Buzzword, was immer gut klingt. Verwendest du das auch, das Wort Mindset? Das richtige Mindset ist wichtig? Und wenn ja, was meinst du damit?
Also ja, das richtige Mindset ist wichtig. Unbedingt. Also nur der will, wird es am Ende auch machen. Ich bin mir allerdings relativ sicher, dass es fast überall Menschen gibt, die da richtig Lust zu haben und dass man die einfach nur befähigen muss und ermuntern muss, sich diesen Herausforderungen zu stellen und diese Fragestellung mitzunehmen und heute unlösbare Fragen aufzugreifen und zu sagen, ich will jetzt gucken und ich will rausfinden, ob man mit Technologie diese Fragen jetzt lösen kann.
Ja, da sind wir auch beim Stichwort Kultur im Unternehmen. Und damit komme ich auch zurück auf dein Team, weil wenn du mit deinem Team mit einem Unternehmen zusammenarbeitest, muss natürlich auch die gemeinsame Wellenlänge stimmen. Wir sind jetzt heute hier nur in der Stimme zu hören, aber trotzdem, dass man auch dich und dein Team noch so ein bisschen besser kennenlernt, noch ein paar persönliche Fragen zu euch. Denn dein Team ist ja, etwas speziell, wenn ich das so formulieren darf, ja. Euch verbindet nämlich etwas, bei dem ich gleich mal draußen bin, Extremsport. Genau. Du zum Beispiel bist Tiefseetaucherin. Spielt das irgendwie eine Rolle auch so im Teamgefühl und auch in der Arbeit?
Ja, ich glaube tatsächlich schon. Also zum einen haben wir dadurch natürlich extrem harmonische und charmante Teamcalls. Da muss ich nur immer aufpassen, dass der Business-Aspekt nicht außen vor bleibt und wir uns gegenseitig berichten, was wir schon wieder am Wochenende alles gemacht haben. Ich glaube aber, dass diese, ich sag mal, dass Extremsport sinnbildlich dafür stehen kann, dass man neue Welten versucht zu erkunden und zu erschließen. Und das ist sicherlich vom Mindset genau das Richtige, was wir für unser Team in unserem Team brauchen und leben, weil die Fragen, die Kunden an uns herantragen, das sind häufig ja, ich sag mal, Discovery-Fragen. Ich glaube, ich kann da was rausfinden. Wie mache ich das? Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Und dann diese Hürden zu überwinden und dann wirklich auch erfolgreich zu sein und sich einer Stand heute vielleicht noch unlösbaren Frage zu stellen, das ist sicherlich etwas, was das Team vom Charakter mitbringt. Mhm. Und das macht riesig Spaß. Also das ist echt total cool.
Ja, dann lass uns doch mal noch mitteilen. Wir kommen jetzt auch langsam zum Ende, wie man mit dir und auch mir in Kontakt treten kann. Wo trifft man dich denn so? In welchen Netzwerken bist du vor allem aktiv?
Ja, also wo trifft man mich? Ich stelle fest, man trifft mein Team viel häufiger, als man mich trifft. Mich trifft man selbstverständlich auf LinkedIn, einfach anschreiben. Ich würde von mir behaupten, ich bin gut responsive. Ansonsten, wenn wir denn dürfen, gerne auf Messen und Events. Ich versuche mich hier in Berlin mehr in dem KI-Netzwerk einzubringen. Wir hatten ja eingangs schon erwähnt, dass ich in Berlin wohne und plane natürlich, das auch auszuweiten. Und dann hier noch ein ganz kurzer Werbeblock für meine Kollegen. Wir haben ja auch das Watson Center in München, wo wir mit unseren Kunden gemeinsam eine Showcase-Fläche bestücken. Und wenn wir dann endlich wieder reisen dürfen und unsere Kunden auch auf unseren Innovationsflächen begrüßen dürfen, freuen wir uns natürlich genau dort, mit Kunden gemeinsam Cases umzusetzen und die dann auch entsprechend zu showcasen. Von daher trifft man mich hoffentlich auch mehr in München.
Prima. Und dann als Goodie eine allerletzte Frage. In welchem Bereich hoffst du noch auf den ganz großen Durchbruch der KI, der uns als Gesellschaft und Menschheit also wirklich nutzt und uns voranbringt?
Ja, also aus Eigennutz sage ich jetzt die Raumfahrt, weil das super spannend ist, was wir da alles noch machen können und weil die natürlich schon immer mit Technologie sehr stark verbunden sind und da immer schon ganz, ganz viel geforscht wird. Und wenn ich jetzt an meinen privaten Bereich denke, dann hoffe ich einfach, dass man so in dem ganzen Umfeld von Delivery und Essens-Restaurant-Angebote künftig noch schlauer wird, denn ich bin quasi so Foodie-mäßig unterwegs und probiere gerne neue Sachen aus und lasse mich da total gerne von Produktempfehlungen leiten, was natürlich das Marketing-Opfer schlechthin ist, sozusagen.
In der Tat, ja. Ja. Ja, bei mir ist es so der Bereich Health, Gesundheit, den finde ich spannend. Da hoffe ich auch, dass wir noch weiter vorankommen, gerade halt auch im Hinblick auf Volkskrankheiten. Aber die Neurotechnologie, speziell Brain-Computer-Interfaces, KI, ist ja eines meiner Steckenpferde. Da bin ich gespannt, was sich da alles noch entwickelt. Ja, und wer sich für das Thema interessiert, der kann sich auch gerne an mich wenden oder mir folgen. Mich findet man vor allem auf LinkedIn, wo ich aktiv bin und natürlich auch wieder auf allen möglichen Veranstaltungen rund um KI, wenn man sich treffen kann. Und an der Stelle bedanke ich mich. Marlene, es war ein Fest für mich. Ganz große Freude und ich hoffe, wir sehen uns bald auch analog und real.
Ja, danke dir. Und freue mich drauf.
Ciao.
Ciao.